Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
28. November 1872. Heute vor 150 Jahren erklomm der Vulkanologe Wilhelm Reis als erster Europäer den Gipfel des Cotopaxi in Ecuador. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich.
Dass ihre Forschungsreise durch Südamerika 8 Jahre dauern würde, das ahnten die beiden Vulkanologen Wilhelm Reis und Alfons Stübel nicht, als sie am 27. Januar 1868 in der nordkolumbianischen Hafenstadt Santa Marta an Land gingen. Eigentlich sollten die Anden nur eine Zwischenstation sein, auf dem Weg zu den Sandwich-Inseln, dem heutigen Hawaii. Die beiden wollten Vulkane außerhalb von Europa erforschen, und zwar objektiv und vor Ort, ohne Rücksicht auf bestehende Theorien und Lehrmeinungen. Die Andenvulkane erwiesen sich als ein Dorado, und sie blieben. Ein Vulkan beeindruckte Wilhelm Reis besonders.
Der prächtigste Berg in dieser Region um Quito ist der Cotopaxi, der nach seiner Größe und schönen Form zu den bedeutendsten vulkanischen Bergen Ecuadors gehört. Er stellt sich als ein isolierter, wunderschöner Kegel dar, der von allen Seiten mit Schnee bedeckt ist.
An der Besteigung des Cotopaxi war schon Alexander von Humboldt gescheitert. Nun wollte der 1838 in Mannheim geborene Wilhelm Reis den Vulkan bezwingen.
Als ich auf meinen früheren Reisen den Cotopaxi von allen Seiten und in aller Ausführlichkeit untersuchte, in der Hoffnung, einen Punkt zu finden, von dem aus eine Besteigung möglich sein könnte, wählte ich den am meisten geneigten Teil des Gipfels, wo sich einige schwarze Streifen bis zur unteren Schneegrenze hinunterzogen.
Im November 1872 war das Wetter trocken und heiß. Der Schnee schmolz und gab den Weg hinauf zum Krater frei.
Am frühen Morgen des 27. November 1872 waren alle Berge in Wolken verborgen. Die Expedition erreichte den Punkt, von dem aus der Aufstieg des Vulkans beginnt. Wir mussten unsere Zelte bei starkem Schneefall aufstellen, der die schwarze Asche in kürzester Zeit mit fast 1 Zentimeter bedeckte.
Am Abend klarte es auf und am Morgen des 28. November waren die Bedingungen ideal. Um 6.45 Uhr begann der Aufstieg. Wilhelm Reis und seine Begleiter durchquerten zunächst ein Lavafeld, dann Lavablöcke, über die sie wie auf einer Treppe emporstiegen. Schneefelder und blankes Eis mussten überquert werden, Vulkanasche, die das Laufen erschwerte. Schließlich habe er sogar das Rauchen seiner Zigarre einstellen müssen, schrieb Wilhelm Reis.
Als ich um 10.15 Uhr eine Klippe in 5712 Metern erreichte, setzte ich mich das erste Mal hin, um auf meine Begleiter zu warten. Ich schaute mich um, aber alles, was ich sehen konnte, war mein Diener Angel Maria Escobar de Bogotá, der mich auf all meinen Reisen in den letzten Jahren treu begleitet hat, und meinen armen Hund, der mir heulend und mit großer Anstrengung folgte, weil er sein Herrchen nicht verlassen wollte.
Immer öfter mussten sie Pause machen. Ein Steinschlag traf Reis, verletzte ihn so schwer, dass er fast umkehren musste. Doch er kämpfte sich weiter.
Da der Gipfel in Wolken gehüllt war, schienen alle Felsen und Klippen vor uns sehr hoch und weit entfernt zu sein. Sobald wir uns jedoch ein wenig mehr nach Süden wandten, erreichten wir plötzlich den Gipfel. In diesem Fall riss die Wolkendecke auf und menschliche Augen fielen zum ersten Mal auf den Boden des Cotopaxi. Zum ersten Mal auf den Boden des Kraters.
Nach 5 Stunden hatten sie ihren Sieg errungen.
Ich kann und will meine Genugtuung nicht leugnen, dass ich der erste Mensch war, der jemals den höchsten aktiven Vulkan der Erde bestieg.
Auf den Überschwang der Gefühle folgten 2,5 Stunden wissenschaftliche Arbeit am Kraterrand.
Der Krater schien eine elliptische Form zu haben. Wir beobachteten auch einige große Fumarolen, die geräuschlos dichte weiße Rauchwolken ausstießen, die nach schwefeliger Säure rochen und kleine Schwefelablagerungen um sich herum bildeten.
Sie bestimmten auch die Höhe des Vulkans, 5.993 Meter. Heute müssten sie wegen der Ausbrüche der vergangenen 150 Jahre knapp 100 Höhenmeter weniger steigen. Im April 1876 kehrte Reis zurück nach Deutschland. Durch die Strapazen krank geworden, lebte er als Privatgelehrter in Berlin und wertete sein Material aus. Doch während der jahrelangen Reise hatten sich die Forschungsmethoden und Theorien weiterentwickelt, sodass vieles obsolet geworden war. Am 29. September 1908 kam er auf seinem Alterssitz Schloss Könitz in Thüringen bei einem Jagdunfall ums Leben.